Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Okay, dann haben wir jetzt noch ein bisschen was Nettes vor. Und zwar haben wir eine neue Gemeindeleitung, die wurde bei der letzten Mitgliederversammlung gewählt. Wir haben so einen ganzen Prozess gehabt und das heißt aber auch, dass wir die alte Gemeindeleitung nochmal verabschieden. Ja, so ist das. Andreas, komm nochmal bitte zu mir. Also der Andreas Tötmann, für alle, die zum ersten Mal da sind, auch mit Nachnamen, der hat diese Gemeinde von Anfang an, ich sag das mal so, von Anfang an mitgeleitet, also von Gründungszeiten an mitgeleitet. Wie viele Jahre waren das?
Ja, gegründet wurden wir ja im Mai 2010, ist diese Gemeinde gegründet worden.
Und bei der Gründung wurde es dann gleich auch in die Gemeindeleitung als Gemeindeleiter mitgewählt, ne?
Richtig, ja. Und das Erstaunliche an der ganzen Geschichte war, für mich jedenfalls, wir waren 30 oder 31 Mitglieder und alle haben mich gewählt. Also es hat keiner gesagt, nein, also dem seine Nase passt mir nicht oder irgendwie. Dann kann man natürlich auch sagen, gut, die meisten kannten mich noch gar nicht, ne? Den kann man ja auch wählen, aber anscheinend muss ich wohl so einen guten Eindruck gemacht haben, dass er ja gestimmt hat.
Ja, genau.
Ja, okay. Ja, ich bin ja öfter gewählt worden.
Bei uns so üblich, dass so alle 4 Jahre wird das dann entweder bestätigt oder wird das verändert. In dem Fall haben wir es nicht verändert, sondern haben es aber bestätigt.
Ja.
So, wenn du an die 9 Jahre zurückdenkst, also in der Leitung, jetzt kannst du jetzt nicht 9 Jahre Revue passieren lassen, aber gibt es da vielleicht so eine Sache, wo du sagst, irgendwie, Mensch, das hat dich besonders berührt, geprägt, möchtest du nochmal benennen auch? Möchtest du noch gerade überlegen?
Ja, da müsste ich überlegen.
Überleg mal.
Also das hat er mir vorher nicht gesagt, dass er mich das fragt. Nee. Heute. Das hätte ich ja schon. Ne?
Ja, überleg mal. Ich habe 3 Dinge, die ich nochmal sagen möchte. Ja. Das erste ist deine Treue und deine Beständigkeit. Das ist wirklich unglaublich. Ich finde, über, ich sag jetzt mal, 10 Jahre lang eigentlich immer dabei zu sein. Ich sag mal, mehr oder weniger bei jedem Gottesdienst, bei jeder Kleingruppe, bei jeder Mitgliederversammlung, bei jeder Sonderveranstaltung, über 10 Jahre. Und jetzt muss man sagen, du bist verheiratet, du hast Kinder, du hast Enkelkinder, ihr habt ein eigenes Haus mit einem großen Garten, du gehst voll arbeiten, Heike geht auch etwas arbeiten, ihr habt eure Eltern, die ihr immer wieder auch pflegt, neben all dem, versteht ihr das? Das klingt alles nicht nach Langeweile, sondern das klingt schon nach einem vollen Leben. Und dann in Treue zu sagen, nicht am Sonntagmorgen zu überlegen, um 9 Uhr gehe ich oder gehe ich nicht, sondern Grundsatzentscheidungen zu treffen, über 10 Jahre, Kleingruppe, ich bin dabei. Gottesdienst, natürlich bin ich dabei. Mitgliederversammlung, natürlich bin ich dabei. Also das muss ich nochmal sagen, das zeichnet dich unglaublich aus. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist vielleicht auch eine Charaktereigenschaft, die der Andreas durch Gottes Gnade schon mitgibt, bringt, so eine Beständigkeit. Wie lange bist du jetzt im Betrieb, wo du arbeitest? Wie lange?
47 Jahre.
Jetzt könnte man sagen, irgendwie, naja, ist so eine Charaktereigenschaft und trotzdem, ich glaube auch andere, sind lange in einem Betrieb, aber wenn es um Gemeinde geht, sehr unbeständig. Sehr unbeständig, wenn es um Jesus geht, so ab und zu. Also das möchte ich erstmal sagen. Das zweite ist, und gerade auf dem Hintergrund, das nochmal hervorzuheben, jetzt könnte man sagen, okay, der Andreas ist so ein beständiger Typ, aber er ist auch mutig. Es gibt viele Leute, die von Natur aus beständig sind, aber ehrlich gesagt, totale Sicherheitstypen. Deswegen sind sie beständig. Die trauen sich nichts Neues. Bei dir ist eine ganz andere Kombination und die macht diesen Mut nochmal umso deutlicher. Du warst einer derjenigen, die immer mitgegangen sind, wenn es um Gottes Wirken hier und heute geht. Charismatik, Heiliger Geist, Sprachengebet. Du warst einer derjenigen, die hier angefangen haben, öffentlich im Gottesdienst in Sprachen zu reden. Die mit einem Schofar geblasen haben. Huch! Was für ein Mut. Und das auf dem Hintergrund. Was für ein Mut. Wenn du jetzt so ein extrovertierter, flippiger, unbeständiger Typ wärst, könnte man sagen, okay, da haben wir so einen Flausen im Kopf. Und aber gerade in dieser Kombination macht dich das sehr besonders. Wenn du mutig bist, dann bist du mit vollem Bewusstsein und voller Überlegung bist du mutig, weil du davon überzeugt bist, da ist vorne und da ist hinten und jetzt gehen wir nach vorne, es ist neues Land und wir gehen rein. Was sich noch für mich ausgezeichnet hat, ist Standfestigkeit. Wir hatten auch einige Probleme. Das ist so, wenn Menschen zusammen sind, wenn es um Reich Gottes geht, da gibt es Widerstände. Wir hatten auch Probleme in der Gemeinde. Glaubt man ja nicht, dass alle Leute offen sind für Charismatik. Dass alle Leute offen sind für Beständigkeit. Also ich sag mal, wir haben ja alle möglichen Leute, das ist auch gut so, aber da gab es auch durchaus Widerstände. Und du warst immer jemand, der dahin geguckt hat und bereit war, eine Entscheidung zu treffen, ob wir jemanden konfrontieren müssen oder nicht. Und wenn du die Entscheidung getroffen hast, jemanden zu konfrontieren, dann hast du es auch getan. Hast ihn besucht, hast angerufen und nicht nur einmal mit ihm gesprochen, sondern warst dann in dem Prozess so lange dabei, bis eine Entscheidung gefallen ist. Das macht einen riesengroßen Unterschied. Sondern bis sich die Sache geklärt hat, du konntest es Gott sei Dank immer wieder erleben, dass sich die Dinge gut geklärt haben und sich Leute wirklich unglaublich entwickelt haben. Also wirklich, auch einige von euch, auch einige, die gar nicht hier sind, die sich unglaublich entwickelt haben, weil du sie konfrontiert hast und sie so in Gottes Reich hineingelockt und vielleicht auch ein bisschen gepusht hast. Du hast leider auch erleben müssen, dass manche nicht die gute Entscheidung getroffen haben, sondern eine schlechte Entscheidung getroffen haben und heute nicht mehr dabei sind. Und dann bist du nicht eingeknickt und hast dafür gesorgt, dass wir in der Gemeinde eine gute Ausrichtung behalten und eine gute Atmosphäre. Ne? Was meint ihr? Hier könnten jetzt auch noch 10 Meckerpötte drin sitzen. Die sind doch Gott sei Dank irgendwann mal auf dem Weg. Ja, konnten wir das dann auch klären für alle, die da geblieben sind. Das ist nämlich nicht schön und dafür hast du mitgesorgt. Und das sind so die harten Entscheidungen beim Thema Leitung. Und da hast du auch Widerstand geleistet. Und so genau wie man für Demokratie kämpfen muss, muss man auch für Vertrauen und für Gott kämpfen. Das hast du getan, für eine gute Atmosphäre in der Gemeinde und Ausrichtung. Dafür auch vielen Dank. So, was ist dir jetzt noch eingefallen? Ich meine, ich habe dir so viel Zeit gegeben.
Ja, also mir sind viele Sachen eingefallen. Ich könnte echt einiges erzählen, aber ich möchte zwei Sachen herausheben. Das erste ist eigentlich meine Frau. Heike, ich könnte dieses Leiten nicht machen, wenn meine Frau mir nicht zur Seite stehen würde. Und wenn sie immer mich ermutigt und mir hilft, geholfen hat und sie eben genauso auch zur Seite gestanden hat, mir zur Seite gestanden hat. Und dafür möchte ich dir einfach so auch jetzt hier so öffentlich nochmal danken, Heike, dass du das diese 10 Jahre gemacht hast. Ja. Es stimmt nicht so ganz, es waren nicht 10 Jahre, es war etwas länger, aber das kommt gleich bei einer anderen Geschichte. Die zweite Sache ist, ich musste an eine Auseinandersetzung denken, die wir gemeinsam hatten mit der Gründung in Mellebruch-Mühlen. Und da sind wir an einem Abend, wir beide zusammen zu René gefahren. René ist der Pastor dort in der Gründungsbewegung damals. Und wollte diese Gemeinde gründen und wir wussten, dieses Treffen mit ihm zusammen wird ein ganz schwieriges Treffen, weil dort Leute gekommen sind, die so ein bisschen quer sich immer geschoben haben. So, und wir wussten, dass das kein einfaches Gespräch wird. Und ich sehe uns beide dort im Auto sitzen. Wir haben zusammen gebetet, bevor wir ins Haus gegangen sind und dann haben wir beide zusammen in Sprachen gebetet. Und das fand ich so enorm, weil wir beide gemerkt haben, was sollen wir Gott jetzt sagen in dieser Situation? Gott muss dieses Treffen, was wir dort haben, muss der regeln. Der muss da eingreifen. Und wir haben in Sprachen gebetet und sind dann reingegangen und es war nicht ganz ohne dieses Gespräch miteinander, aber ich habe das richtig gespürt, dass das so getragen war von Gottes Geist, unsere Begegnung. Und diese Leute sind dann im Guten auch gegangen, haben sich dann aus dieser Gemeindegründung wieder rausgezogen. Aber das war für mich so ein enormes Erlebnis, weil ich das aus meiner Vergangenheit ganz anders kenne, aus einer anderen Gemeinde, wo mit solchen schwierigen Situationen umgegangen wurde oder wieder mit umgegangen wurde. Das war so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, ja, boah. Aber ich könnte noch so einige erzählen.
So, das ist schön, dass du noch einiges erzählen könntest. Ich habe dir was mitgebracht. Das ist ein Staffelstab, selbst gebaut von mir. Also nicht. Weil man könnte jetzt denken, oh, der Andreas übergibt einen Staffelstab heute an Olli. Aber das, so ist er nicht gemeint, dieser Staffelstab. Sondern ich gebe diesen Staffelstab an dich weiter. Weil deine direkte Leitungsverantwortung für diese Gemeinde hört hier auf, heute. Wir entlasten dich auch. Aber deine Leitungsverantwortung an einer anderen Stelle geht weiter. Du weißt jetzt, wie man Gemeinde gründet. Ist so, oder? So, und jetzt bist du in einem neuen Gemeindegründungsprojekt mit neuen Freuden und neuen Schwierigkeiten, wie das so ist. Und deswegen möchte ich dir diesen Staffelstab weitergeben. Wir entlassen dich ja aus dieser Aufgabe, aber wir schicken dich auch in eine neue Aufgabe hinein. Ja, verbunden mit so einem kleinen Geschenk, das kannst du nachher noch auspacken. Hier, jetzt, nimmst du ihn?
Nehme ich.
Bang. Okay, schön. So, steht mal auf. Steht mal alle auf. Wenn ihr wollt, könnt ihr so im Geist jetzt so mit für Andreas beten, könnt ihr ruhig die Hand ausstrecken, so in seine Richtung, um das so deutlich zu machen, dass er ihn segnet. Und ich mache es stellvertretend. Andreas, wir sprechen das nochmal aus. Gott war mit dir die letzten 19 Jahre und hat dich gebraucht. Er hat dich Dinge lernen lassen. Ja. Er hat dich aber auch schon immer gebraucht, um Dinge einfließen zu lassen, die von ihm waren. In deinem Vorbild der Treue, in deinem Vorbild des Mutes, dem Geist Gottes zu folgen und Dinge auszuprobieren und auch in deinem Vorbild zu konfrontieren, wo Dinge nicht richtig laufen, wo Dinge geklärt werden müssen und Dinge zu klären. Und wir legen den Geist Gottes nochmal so neu auf dein Leben. Und auch mit einer weiteren Begabung, auch mit Menschen noch mehr in Kontakt zu kommen, die dich noch nicht kennen. Wir wissen, das ist etwas Übernatürliches für dich. Aber wir sprechen es aus, wir erbitten es, wir legen es auf dein Leben drauf, im Namen Jesu, in seinem Auftrag, dass du das in der neuen Gemeindegründung noch mehr erlebst als bisher, dass Gott dich gebraucht, um Menschen, die ihn noch nicht kennen, anzusprechen, mit ihnen in Kontakt zu sein. Und ihnen etwas von dir zukommen zu lassen. Geh hin als Gesegneter des Herrn. Amen. Amen. Danke, Andi. Schön, dass wir das Mikro musst du hier lassen. Aber das ist so, damit kommen wir zum Olli. Olli, komm mal zu mir. Der Olli musste schon zwischenzeitlich so ein bisschen doll lachen. Und das tut ihm gerade richtig weh, der ist nämlich gestern übel gestürzt auf eine Rippe und deswegen tut das Lachen so weh, ne?
Das ist nicht das angenehmste Moment. Ja. Nee, also nicht jedes Lachen.
Ja.
Also ich kann schlecht gähnen und schlecht tief Luft holen.
Okay. Ja, Olli, vor einem Monat, da hatten wir hier einen Gottesdienst, der war zur Vorbereitung der Gemeindeleitungswahl und da haben die Mitglieder so einen Zettel gekriegt, der war so ein bisschen hellgelb, ne? Da stand ein Bibeltext drauf, also ein Charakteristika, was so ein neuer Gemeindeleiter und Gemeindeleiter mitbringen sollte. Ne?
Da bin ich beim Lesen immer kleiner geworden.
Ja, ne? Genau. Und den anderen floss auch schon ein bisschen der Schweiß, weil die dachten, oh Mensch, das ist aber eine heftige Nummer. Ne? Also was stand da zum Beispiel so drauf? Von Gott her war aus der Bibel dieser Text?
Also ich krieg das gar nicht mehr. Für mich war das alles sowas, wo ich dachte, oh.
Ja.
Ein großer Berg.
Viele charakterliche Dinge, ja. Viele Verhaltensweisen, die man mitbringen sollte, was man nicht machen sollte und was man auch positiv machen sollte. Ne?
Ja. Was soll ich noch was sagen? Also Treue stand da drauf. Ich fand Treue in der. Ach, da, da, also man, was? Nee, ich kann einfacher sagen, ein paar Sachen, die man nicht sollte. Man sollte nicht alkoholabhängig sein, man sollte nicht untreu sein. Also das war sowas, wo ich dachte, okay, so manche Sachen klappen noch, aber so andere waren so, das wirkte alles so fehlerfrei. Und da habe ich gleich so gedacht, okay, das hatte ich mit Freunden auch schon mal so besprochen, dass ich gesagt habe, Mensch, ich finde immer, man hat so viele schwarze Flecken. Ich fühle mich manchmal mehr wie so ein Dalmatiner eigentlich so, ne? Und da war so was ganz Weißes eigentlich. Da hast du ja noch einiges zu gesagt zu dem Thema. Ja.
Den ersten Vers, der vor diesem Text steht, den habe ich gar nicht mehr auf dem Zettel geschrieben. Also ich habe ja irgendwie erst Timotheus Kapitel 3, das ging glaube ich so ab, aber den einleitenden Vers, den habe ich gar nicht mit draufgeschrieben.
Da bin ich jetzt schlecht vorbereitet, aber ich habe ihn gelesen.
Nein,
ehrlich? Ich hatte meinen gelben Zettel nämlich abgegeben jemanden und dann musste ich den ganzen Text habe ich nochmal gelesen, aber ich würde es jetzt gar nicht mehr auf den Schirm kriegen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, pass mal auf. Also das war 1. Timotheus Kapitel 3. Die Überschrift war eine Voraussetzung für das Amt eines Gemeindeleiters. Da hatten wir schon diese Schweißperlen auf der Stirn und so. Und dann hatte ich ab Vers 2 zitiert, aber den ersten Vers nicht. Und der steht, es ist ein wahres Wort. Wollt ihr Wahrheit hören? Ja? Wollt ihr mal ein wahres Wort hören? Eine wahre Botschaft? Nicht eine Halblüge, nicht fake, sondern richtig, was echt wahr ist. Aus Gottes Sicht wahr ist, jetzt kommt's. Wenn jemand die Leitung einer Gemeinde erstrebt, dann sucht er eine große und schöne Aufgabe. Ja!
Halleluja.
Halleluja. Ja, ja. Jetzt haben wir es gesagt, da kannst du noch ein bisschen drüber nachdenken die nächsten Jahre. Eine große und schöne Aufgabe.
Also ich muss dazu sagen, als ich von Lutz den Anruf bekam, dass Lutz sich bei mir zum Gespräch eingeladen hat mit Andreas zusammen, da habe ich gar nicht gejubelt erst. Also das, weil ich finde, man überlegt die ganze Zeit immer noch und wo ich dann so dachte, okay, Mensch, das ist so, das so fühle ich mich noch gar nicht. Und dann habe ich mit Gott was erlebt und zwar, dass ich eigentlich immer den Berg hochgucke. Also ich bin immer in Bewegung, ich gehe immer, ich brauche für manche Schritte, die manche Menschen im Glauben gehen, brauche ich vielleicht viel länger, aber ich bin immer in Bewegung und aber ich habe immer so einen Respekt vor diesem Berg, der vor mir liegt. Und da habe ich erlebt, dass Gott mich umgedreht hat oder hat gesagt, ich soll mich mal umdrehen und nach hinten gucken. Und zu gucken, guck mal, wo du herkommst, wie weit du schon gelaufen bist, um einfach auch wieder Mut zu fassen. Mensch, okay, und das trägt ja Frucht. Man sieht ja, man hat ja schon Wegstrecke zurückgelegt. Und einfach so mit diesem Wissen wieder voranzugehen. Also das hat mir da nochmal ganz groß geholfen.
Ja, super. So. Also groß und schön, das hat so viele Konkretionen, das kann man jetzt gar nicht aufzählen. Und aber jetzt findet Folgendes statt. Ich bitte mal Sarah und Tina zu mir. Die haben sich was überlegt. Das können sie gerade mal gleich erklären. Und ich sage dann auch noch was dazu, bevor ihr so richtig in Aktion tretet. Komm mal zu. Am besten geht ihr nach oben. Du bleibst hier unten. Du bleibst da unten. So, wir müssen gerade mal... So, einer kann mal was sagen. Und dann sage ich auch noch was. Und dann...
Ja, der Olli-Mann. wir vom Segnungsteam haben natürlich überlegt, was können wir machen, um so den vollen Segen bildlich über dir ausschütten zu lassen oder um auszuschütten. Und da kam uns ziemlich spontan, wie wir fanden, eine gute Idee. Ja, und wir lassen es regnen.
Super. So, passt mal auf. Jetzt passiert hier gleich etwas. Was so ganz viele großartige und schöne Momente über den Olli ausgießt, sichtbar. Und das ist unser Moment, das ist euer Moment, wo ja all das, was Gott wahrscheinlich in dieser Aufgabe an Großem und Schönen hat, laut über Olli aussprechen könnt. Also wir stehen gleich auf, dann passiert das. Dann werden wir uns alle ein bisschen freuen und so. Und dann bleiben wir so stehen, ihr steht ja auch. Und dann sprecht mal große und schöne Dinge aus, die Gott für Ollis Aufgabe hat, die Gott damit verbindet, an Großem und Schönen. Habt ihr das verstanden? Okay, gut. Okay, ihr seid so super. Okay, prima, dann macht das mal, was ihr vorhabt und wir stehen alle auf.
Gottes Segen soll über dich regnen.
Ach, wunderbar. Okay, so, jetzt sprecht mal die großen und schönen Dinge aus, die Gott vielleicht schon in seinem Brain hat für Olli.
Liebe, Freude, Weisheit,
Frieden,
Gott ist mit dir,
Geduld,
Bewegung,
Segen,
Freude,
Entspannung,
Ruhe, Freude,
Frieden, der Liebe,
Licht, Visionen,
übernatürliche Freude.
Und dass sich all diese großen und schönen Dinge sich auch groß und schön anfühlen für dich. Dass du es fühlen kannst, weil du es siehst und erlebst. Es sind nicht nur Wünsche, es sind das, was Gott für dich bereithält. Er hat gesagt, es ist eine große und schöne Aufgabe und es soll Wirklichkeit werden, aus dem Himmel herab, hier auf der Erde in deinem Leben. Amen.
Amen.
Jawohl. Amen. Aha. Staubsauger. Ach, so schön, prima. Wir sind auch eigentlich schon mitten im Thema drin, weil es geht natürlich auch heute wieder über Jesus. Das letzte Mal, dass wir so diese Predigtreihe, wirklich so diese Jesus-Predigtreihe haben, es geht ja immer um Jesus, ne? Aber dass wir so eine ausdrückliche Predigtreihe gemacht haben, weil es ging drum, und zwar, Gott sagt ja immer wieder, irgendwie, er hat eine gute Botschaft für uns. Es ist ja gut, was er für uns hat, ne? Und dann ist so die Frage, ja, was ist denn eigentlich gut? So, ne? Was ist denn eigentlich gut? Und Gott hat ein ganzes Buch in die Bibel gepackt, nämlich den Markus-Bericht, wo er erklärt, was er an Gutem für uns hat. Und das Interessante ist, wenn man diesen Markus-Bericht im Neuen Testament liest, da geht es nicht um religiöses Konzept, so religiöse Riten oder was man sich so angewöhnen sollte oder erlernen sollte. Es geht nicht um Weltanschauungsfragen oder so ein Lehrgebäude, sondern es geht ganz schlicht und ergreifend. Die gute Botschaft ist Jesus selbst. Es ist eine Person, die uns geschenkt wird, Weihnachten, die uns geschenkt wird. Und die große Frage in dem Markus war immer, wer wird uns da geschenkt? Was ist das für ein Kerl, dieser Jesus? Und dann wird das so richtig so entfaltet, so nach und nach. Es wird aufgezeigt, was er geredet hat. Und es ist immer so die Frage, wer ist dieserjenige, der da so redet? Und man ist baff erstaunt über das. Wir haben uns so ein bisschen damit beschäftigt, was Jesus alles gesagt hat und geredet hat. Und die Menschen damals waren baff erstaunt. Und die haben gesagt irgendwie, das, was er sagt, das ist übernatürlich. Das hat eine Tiefe, das hat eine Größe, das hat einen Wahrheitsgehalt, den finden wir bei keinem anderen Menschen. Und die Konsequenz, die man selber ziehen muss, war irgendwie, kann das sein, dass dieser Mensch auch Gott ist? Kann das sein? Und dann so sein ganzes Reden und sein ganzes Handeln, ne, was er so getan hat. Und man merkte, egal was er getan hat, es hatte eine ganz andere Qualität, als unser Handeln sonst hat. Es war übernatürlich. Ne? Er konnte Kranke heilen, Stürme stillen, er konnte Hungernde satt machen, übernatürlich und so. Es war immer alles irgendwie übernatürlich. Dann haben wir uns sein Sterben angeguckt und auch sein Sterben am Kreuz. Wenn man sich das anguckt, merkt man, da stirbt kein Mensch. Natürlich stirbt ein Mensch, aber da stirbt nicht nur ein Mensch, sondern da stirbt Gott selbst. Also wer nicht dabei war, nachhören, nachlesen. Und es war ja immer so dieses, wer ist Jesus? Diese Frage kommt immer in Markus auf und im Markus-Evangelium und wird von unterschiedlichsten Seiten beantwortet. Und beim Sterben steht dieser römische Hauptmann, der die Hinrichtung zu verantworten hatte. Also er war kein Jude, er war Römer, war ein Heide. Das war ein Vollprofi, was Sterben anbetraf. Der hatte schon zig Leute sterben sehen. Und er steht unterm Kreuz und es wird uns berichtet, dass dieser heidnische Vollprofi beim Sterben sagt, wahrhaftig, wirklich, Dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Und er hat bewusst gesagt, war. Weil ist er gestorben. So. Jetzt kommen wir, Jesus ist Gottes Sohn, damals und heute. Wir kommen vom war zum ist. Wir kommen vom damals nach hier und jetzt heute. Wir kommen von den Menschen damals zu dir und mir. Und das passiert in Kapitel 16. Jetzt wird diese große Brücke geschlagen. Was passiert? Das ist das letzte Kapitel in diesem Markus-Bericht. Da wird uns als erstes die Auferstehung von Jesus berichtet. Also, da sind die Frauen und die wollen zum Grab hingehen, weil das war ja alles überstürzt, diese ganze Hinrichtung, die da passiert, die war nicht langfristig geplant von den Menschen, von Gott schon, aber von den Menschen nicht. Und jetzt ist er auf einmal zack in so ein Grab gestorben und ins Grab reingekommen und sie konnten ihn nicht einbalsamieren. Also warten sie die Feiertage ab, es waren jüdische Feiertage, kaufen diese Öle, die Salben und gehen jetzt zum Grab mit diesem Wunsch, dass das nochmal irgendwie geöffnet wird und sie diesen Toten, den sie geliebt haben, diesen Jesus einbalsamieren zu können. Und da heißt es Kapitel 16, Vers 2, ganz früh am Sonntagmorgen, als die Sonne gerade aufging, kamen sie zum Grab. Unterwegs hatten sie noch zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vorne vom Grabeingang wegrollen? Denn der Stein war sehr groß. Der war sehr groß. Und jetzt wird die Auferstehung berichtet, wie sie das erleben. Und es wird wieder deutlich gemacht, es ist alles total übernatürlich, was hier passiert. Also, das erste ist, der Stein ist sehr groß, sie kommen hin, der Stein ist weggerollt. Das zweite ist, sie gehen ins Grab, die Lagerstätte von Jesus war leer, aber da sitzt ein junger Mann im weißen Gewand. Und wenn Juden gesagt haben, junger Mann im weißen Gewand, dann war denen völlig klar, das war jetzt hier nicht nur junger Mann im weißen Gewand, sondern das war ein Engel. Das war ein übernatürlicher Bote Gottes. Und dieser übernatürliche Bote, auch wieder übernatürlich, redet mit ihnen. Und er gibt ihnen eine Prophezeiung, was passieren wird. Das ist auch übernatürlich, ne? Also, wenn du mir sagst, was ich morgen tun werde oder übermorgen, was ich erleben werde, ne? Dann ist das übernatürlich, weil ich weiß es noch nicht. Ich weiß so ungefähr, ich hab so, aber ob das wirklich passieren wird, keine Ahnung. Und dieser Engel gibt ihnen jetzt eine Prophetie, nämlich sie werden die Jünger werden irgendwie hingehen zu einem anderen Ort und auf dem Ort, den sie demnächst irgendwie dahin gehen werden, werden sie Jesus erleben, den Auferstandenen. Das konnte keiner wissen. Und das gibt er denen mit. Also und das Grab ist wirklich leer. Also ist erstmal die ganze Auferstehung wird erstmal deutlich gemacht, was hier passiert, ist übernatürlich. Es gab auf der Welt und gibt viele großartige Männer und Frauen. Ne? Also da gibt's ja immer so Dokus auch im Fernsehen und bei YouTube. Das ist immer unglaublich, wenn so über Menschheitsgeschichten berichtet wird. Ne? Habt ihr mal die Geschichte von Bill Gates oder so? Man denkt immer, also wie fühlt man sich da? Da denkt man, scheiße, aber auch, was bin ich für ein kleines Licht? Ne? Was die gerockt haben und rocken, was die bewegen. Das ist ja unglaublich. Egal in welchem Bereich. Es gibt ja herausragende Männer und Frauen, so Lebensgeschichten, wo man irgendwie den Atem anhält, wo man sagt, ja wirklich, das muss auch wirklich verfilmt sein, weil ansonsten glaubt das keiner. Aber selbst was diese herausragenden Männer und Frauen der Weltgeschichte gesagt haben, keiner hat so geredet wie Jesus. Selbst was die getan haben, keiner von denen hat das gemacht, was Jesus gemacht hat. Die werden irgendwann sterben. Und ihr Sterben wird nicht so sein wie das Sterben von Jesus. Und der ultimative Beweis, dass Jesus eine ganz andere Kategorie ist, ist, er ist vom Tod auferstanden. Keiner von denen wird in dem Sinne durch die Kraft Gottes wiederbelebt werden. Wisst ihr, ich finde das schon mal so eindrücklich, ich bin ja auch so landwirtschaftlich unterwegs und so mit Tieren und so. Und deswegen muss gar nicht mal ein Schaf sterben oder ein Pferd sterben, das ist schon ganz dramatisch. Das ist oft, wenn ich schon so eine tote Fliege habe, weiß ich, jetzt könnten wir einen Indianertanz machen, wir könnten alles machen, diese tote Fliege, die werden wir nicht mehr zum Leben erwecken. Wir werden es nicht schaffen. Wir können sie verbrennen, das kriegen wir Menschen hin, zerstören kriegen wir hin. Aber den anderen Weg, aus Staub was zu machen. Aus etwas Totem. Das wird auch so Bill Gates nicht erleben und andere großartige Persönlichkeiten. Die werden es so nicht erleben. Nicht so wie Jesus. Sein Grab war leer. Da war ein Engel. Der große Stein war weggerollt. Da war die Prophezeiung. Ihr werdet hingehen und ihr werdet ihn erleben. Ihr werdet ihn sehen. Hammer. Jesus war, und jetzt wird genau damit die Brücke geschlagen, ist der Sohn Gottes immer noch. Wenn die Auferstehung nicht passiert wäre, wäre ein unglaublich großartiger Mann gestorben. Wie wir alle. Und das war's. Man könnte sich daran erinnern, man könnte von ihm lernen, aber man könnte ihn nicht mehr erleben. Das ist ein großartiger Unterschied. Aber weil er auferstanden ist, und das ist das Finale dieses ganzen guten Evangeliums, dieser guten Botschaft, ist, er ist wahrhaftig auferstanden. Er war nicht nur der Sohn Gottes, er ist auch der Sohn Gottes. So, das ist erstmal dieser geschichtliche Gottesbeweis, der hier angetreten wird, dass er, Jesus, wirklich Gott ist. Übrigens, dieser geschichtliche Gottesbeweis, der wird super gut nochmal unterstrichen, weil die Zeugen, die aufgerufen werden, sind eigentlich alles andere erstmal als tolle Zeugen. Also ihr müsst mal lesen, wenn ihr das Markus 16 lest, diese Frauen, ne, die das als erstes erleben, was die für so eine Gefühlslage und Emotionslage haben. Also da könnt ihr in jedem zweiten Satz das Wort Angst sehen. Sie flohen, sie zitterten, sie waren voller Entsetzen, sie hatten Angst und so was, sie erschraken und so. Das sind nur ein paar Sätze, die hier überhaupt vorkommen, ganz nüchtern. Aber was das vorherrschende Thema ist, neben dieser Auferstehung von Jesus, ist, die Zeugen, die hatten Angst. Die konnten das überhaupt nicht begreifen, was da passierte. Die hatten alle möglichen Gedanken, aber sie konnten nicht wirklich begreifen, dass dieser Mensch wirklich neu zum Leben gekommen worden ist. Weil das wussten sie. Das geht nicht. Normalerweise. Und dann ist auch interessant, also die Augenzeugen haben Angst. Und jetzt berichten sie das den Jüngern und die Ohrenzeugen, nicht die Augen, sondern die Ohrenzeugen. Wie geht's denen? Vers 11, als die Jünger das von den Frauen hörten, dass Jesus lebe und Maria ihn gesehen habe, glaubten sie es nicht. Na, super Zeugen, oder? Jetzt lesen wir zwei Sätze weiter, dann begegnet Jesus, wirklich berichtet, wie sich die Jünger auf diesen Weg machen, was der Engel prophezeit hatte, und dort wirklich Jesus begegnen. Und dann heißt es, Vers 13, sie kehrten um und erzählten es den anderen, aber die glaubten auch nicht. Also das ist dieser, aber es ist trotzdem Teil dieses geschichtlichen Beweises, Gottesbeweises, dass Jesus Gottes Sohn ist. Weil die einen Zeugen, die haben nur Angst, und die anderen, die glauben gar nicht dran. Und trotzdem sind es nachher, kurze Zeit später, diejenigen, die genau das bis heute bezeugen, er ist wirklich auferstanden. Weil sie danach noch Erlebnisse haben, wo sie es einfach sehen und erleben. Sie konnten ihn anfassen, seine Nägelmale. Sie haben ihn nicht nur einmal gesehen, sie haben ihn mehrfach gesehen. Es hat nicht nur eine Gruppe ihn gesehen. Es wird nachher berichtet, 1. Korinther Kapitel 15, dass Jesus sich mal einer Gruppe von über 500 Menschen offenbart hat. Und an unterschiedlichsten Orten. Das ist Teil des geschichtlichen Beweises, dass Jesus wirklich Sohn Gottes ist, wirklich auferstanden ist, geschichtlich. So, jetzt ist aber interessant, dass trotz dieses geschichtlichen Gottesbeweises jetzt von Jesus noch etwas anderes hinzukommen. Und das ist nicht der geschichtliche, sondern der erfahrbare Gottesbeweis. Und jetzt sind wir wieder bei uns. Weil es geht weiter, nachdem die Auferstehung geschichtlich kurz abgehandelt wird, das sind nur ein paar Verse hier, kommt er in Vers 15, tritt Jesus auf und wird berichtet, dann sagte Jesus zu ihnen, zu den Jüngern, geht in die ganze Welt, verkündet die gute Nachricht allen Menschen. Wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen. Die Glaubenden aber werden an folgenden Zeichen zu erkennen sein. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Nachdem Jesus, der Herr, ihnen dies gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Die Jünger aber gingen und verkündeten überall die gute Nachricht. Der Herr half ihnen dabei und bekräftigte die Botschaft durch die Wunder, die er geschehen ließ. Das ist total wichtig. Das ist ihm hier, das zu dem geschichtlichen Gottesbeweis von Jesus kommt jetzt der erfahrbare Gottesbeweis. Jesus war der Sohn Gottes und er ist es immer noch. Was heißt das für Lutz Heidmann im Jahr 2019 in Altenhüffen? Ganz andere Zeit, ganz anderer Ort. Ich kann ihn erleben. Ich kann Jesus als Sohn Gottes selber erfahren und ihn im Leben anderer miterleben. Genau darum geht's. Was ist die Voraussetzung? Die eine Voraussetzung ist erstmal, die hier gesagt wird, dass Leute losgehen und das bekannt machen, von Jesus erzählen. Also wir müssen, wir haben nicht den Auftrag, Leuten das alles haarklar zu erklären, wie das denn nun mit Auferstehung und Tod und so war. Ja, das zu seiner Zeit kann man das, aber das ist nicht unser eigentlicher Auftrag. Unser eigentlicher Auftrag ist erstmal, ihnen Jesus vorzustellen. Stellt euch mal vor, ihr solltet einen Onkel, den ich nicht kenne, mir vorstellen. Ja, ich kenne ihn nicht. Würde sagen, du, ich habe einen Onkel, ne? 54 Jahre alt, verheiratet, hat drei Kinder, der arbeitet das und das, hatte keine einfache Kindheit, weil das hat dazu geführt, dass und so. Versteht ihr? Genauso sind die Jesusberichte aufgebaut. Warum wird uns über Jesus erzählt? Man hätte auch sagen können, das ist die Lehre von Jesus. Erstens, Sohn Gottes. Zweitens, das hat er gesagt. Drittens, viertens, bekehre dich heute. Nein, es werden die Geschichten erzählt. Seine Predigten werden nacherzählt. Seine Handlungen werden nacherzählt. Warum? Weil er uns vorgestellt wird. Er ist so eine Art unbekannter Onkel aus Amerika, so ungefähr, ne? Und der wird uns jetzt nahegebracht. Er wird uns erzählt. Und das ist unser Auftrag. Wir erzählen einfach, wie Jesus war und Jesus heute ist, wie ich ihn erlebe. Das ist der Auftrag. Geht hin. Redet, verkündet davon. So. Wer glauben wird und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Also, das ist auch unser Auftrag zu taufen. Ich finde es von daher ganz spannend. Ich glaube, wir sind als Gemeinde, ich sag das mal, super gut drin, Leuten so eine Heimat zu bieten. Ne? Das war wirklich, also hier gibt es so viele nette, gastfreundliche, warmherzige Menschen, die geduldig mit einem sind und die einen einladen. Wirklich, das ist wirklich, ich glaube, der Prozentsatz ist jetzt sehr, sehr hoch. Jetzt dürft ihr ruhig lächeln. Ja, es geht um euch. Ihr seid wirklich klasse. Ja? Aber ich glaube, wo unsere größere Herausforderung zurzeit geht, ist hinzugehen. Und Leuten zu sagen, hey, da gibt es jemanden, den gab es, aber den gibt es immer noch, der mich gerettet hat und dich auch retten kann. Wow! Und auf deinem Leben liegt diese Berufung drauf, dieser Auftrag, wie auf meinem Leben. Wir haben den Auftrag. Warum? Weil der geschichtliche Gottesbeweis reicht nicht. Es muss der erfahrbare Gottesbeweis unbedingt hinzukommen. Christus ist da. Er ist immer noch die Geschichte. Das ganze Markus-Evangelium, wie wurde das eingeleitet? Wer am Anfang dabei war, ich habe auch immer noch mal ein bisschen drauf Bezug genommen, weil der erste Vers, der erste Satz aus Markus-Evangelium macht eigentlich das, eröffnet, ist die Einleitung, die Eröffnung des ganzen Themas. Da heißt es nämlich, in diesem Buch ist aufgeschrieben, wie die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, Jesus, dem Gottes, wichtig, jetzt ihren Anfang nahm. Jetzt sind wir Kapitel 16 am Schluss. Wie endet die Geschichte? Wir kriegen den Auftrag rauszugehen und die Leute machen das und mit Zeichen und Wundern und es passiert. Das heißt, was kommt nach einem Anfang? Was kommt nach einem Anfang? Es geht weiter. Ist Jesus gestorben? lebt er immer noch. Es geht weiter. Wisst ihr, das ist so, als wenn ihr so eine Serie anfangt im Fernsehen. Das kennt ihr, oder? Staffel 1, Folge 1. Ist das richtig? Folge 1, sagt man das so? Ja? Und was deutet das an? Dass es vielleicht auch eine Folge 2 geben wird und eine 3 und dass es nach der ersten Staffel noch eine zweite Staffel gibt. Ja! Die Geschichte geht weiter. Genauso ist dieser Jesusbericht. Es ist der Anfang. In welcher Zeit befindest du und ich? Befinden wir uns? Mittendrin. Folge 3, 4, 5. Irgendwo. Oder Serie 2. Keine Ahnung. Aber wir sind mittendrin. Jesus ist war der Sohn Gottes und ist der Sohn Gottes damals und jetzt. Hier und heute. Das möchte die ganze Geschichte hier deutlich machen. So, jetzt werden ja diese Zeichen erwähnt, ne? Diese Zeichen, jetzt wird es mal richtig spannend. Ich lese euch nochmal die Zeichen vor. Die werden auch, was sind Zeichen? Zeichen sind, wozu sind Zeichen gut? Zeichen deuten etwas an. Zeichen sind nicht das Eigentliche, sondern sie deuten auf was Größeres. Das ist zum Beispiel auch ein Zeichen, ne? Diese eine brennende Kerze ist ein Zeichen. Was deutet diese eine brennende Kerze an? Erstmal so, erster Advent, aha. So, ne? Deutet an, oh, da gibt's noch mehrere Advents, das ist ein Zeichen. Also, das merkt ihr schon, die Botschaft dieser einen kleinen Flamme geht drüber hinaus, auf ganz was, steht für was viel Größeres. Was, wofür steht diese Lampe noch, diese Kerze noch? Für Licht. Jesus, das Licht ist in die Welt gekommen. Halleluja. Das ist eine Riesenbotschaft. Kleines Zeichen. Die steht für etwas viel Größeres. Abendmahl ist ein kleines Zeichen. Steht für die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Wow! So, jetzt haben wir hier andere Zeichen. Dämonenaustreibung. Böse Geister werden ausgetrieben. Würde ich sagen, habe ich einmal so ein bisschen miterlebt und einmal ein bisschen näher erlebt, und zwar bei der ersten Neukonferenz, die wir im Universum hatten. Da hatten wir so einen Segnungstunnel. Und da ist ja eine Person bei diesem Segnungstunnel so berührt worden durch den Geist Gottes, dass sie, man sagt, so angefangen hat zu manifestieren. Die hat also unartikulierte Laute und Bewegung gemacht. So, ne? Das war erstmal vom Gucken, dachte man, so ein bisschen, das war scary. So, ne? So ein bisschen erschreckend. Dann haben wir hinterher die Person, also hinterher heißt nicht sofort hinterher, sondern Wochen danach habe ich die Person mal angeschrieben über E-Mail. Also ich musste mir ihre E-Mail-Adresse besorgen, weil ich kannte sie nicht. Ich habe gesagt, hilf uns doch mal als Gemeinde zu erzählen, was da passiert ist. Weil wir haben nur das Ängstliche, dieses Angstmachende so ein bisschen erlebt. Und dann hat sie gesagt, davon hat sie nichts mitgekriegt. Sie hat nichts vom Krampfen mitgekriegt, sie hat nichts vom unartikulierten Äußern ihrer Sprache mitgekriegt, sondern sie hat nur eine tiefe Freiheit und Frieden spürt. Wow, das ist Dämonenaustreibung. Da werden böse Geister, die kommen raus, zack. Und was bleibt, wenn das Böse weg ist, was bleibt? Das Gute, der Geist Gottes bleibt, die Klarheit, der Frieden, die Freude, Halleluja. Okay, ein Zeichen, was Gott sagt, hey. Ich habe es einmal an der Stelle so miterlebt, ne, weil ich mit der Person selber Kontakt hatte, per E-Mail nachher nochmal auch direkt von ihr gehört. Sonst habe ich das noch nicht so groß mitbekommen, leider. In unbekannten Sprachen zu reden, ja, das ist das, was Andreas erzählt hat, ne? Andreas, wir beiden im Auto. So, beten in einer also du hast die Sprache nicht gelernt gehabt, ich auch nicht, aber Gott hat uns irgendwann diese Gabe im Laufe unseres Christseins geschenkt und so, ne? Und jetzt können wir mit Gott reden, beten, wo unser Verstand mal runterfährt, der wird auf Standby gesetzt, so zzzzt, aber die ganze Seele, dieses Geistliche wird auf einmal hochgefahren, zzzzt, und man kommuniziert mit dem Allmächtigen, der immer noch unsichtbar ist, auf einem höheren Niveau, mit viel mehr Intensität, wo geistliche Freiheit und Kraft freigesetzt wird, die weit über Denken und Verstehen hinausgeht. Okay? Das war cool, Andreas, ne? War jetzt nicht abgesprochen, dass du es erzählt hast, aber ich weiß noch, das war richtig cool. Da kommt der Geist, das ist Jesus selbst, haben wir da im Auto erlebt. Wir saßen zu zweit im Auto, nein, und der Geist, und Jesus war mit dabei, der Lebendige, der damals war und heute immer noch ist, der war mit dabei. Und hat uns freigesetzt. Und hat uns den Weg gebahnt, da in diesem kalten Raum, damals Bruchmühlen, das war alles, die hatten noch keine Heizung richtig drin, das war alles irgendwie kalt und so. Und aber die Kraft Gottes war da. Jesus war da. Wow, genau wie er vor 2000 Jahren da war, konnten wir ihn erleben. In einer anderen Situation. Wow. Was wird hier noch gesagt? Wenn sie Schlangen anfassen oder Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Das habe ich auch schon mal erlebt. Also worum es da geht, das ist, man ist mit Jesus unterwegs und jetzt kommt man dadurch in Gefahren. Das ist ja wie so ein Abenteuer. Und jetzt wird es schwierig, weil es gibt auch Widerstände. Da gibt es so den Teufel und all diese bösen Mächte, die an einen gehen und so. Und einen kaputt machen wollen, zerstören wollen. Und jetzt geht es so drum, irgendwie zu erleben, ja, das ist alles da, aber Jesus ist stärker. Ich habe mal ein Jahr in Südamerika gelebt, auch im Urwald. Und dann ist es so, wenn du da so ein Waldstück gerodet hast, das haben wir auch gemacht, wir haben auch gerodet, aber jetzt nicht hektarweise, sondern immer nur kleine Stücke, um dann, damit die Vieh züchten konnten, also die Indianer Vieh züchten könnten und so. Auf alle Fälle ist ja egal. Wenn du jetzt so ein Waldstück gerodet hast, also ich sag mal von da bis zur Wand, so bis hier, dann konntest du auf dem Waldstück 10 Schlangen treffen. Im Baum, die fielen dann runter, unten auf der Erde. Ja, und meint ja, irgendeine Schlange war so in Knall, Neon, blink, 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 hier bin ich. Nee, die waren alle super getarnt. Ne? Wenn wir da im auf dem Fluss gefahren sind, gibt da Riesenbreite, es gibt so schmale Flüsse. Und dann musste ich auch immer mal wieder, da sind die Zweige kommen da ja alle rüber, und dann musste ich auch mal ran festhalten, ne? Weil die haben ja auch Flussgeschwindigkeit, du musst da irgendwie durch. Ist ja nicht wie die Else geräumt, ne? Sondern das ist Wildlife. So, ne? Das heißt, da kam es auch immer wieder, habe ich einmal erlebt, dass eine Schlange runterfiel und mir genau hier in den Nacken, die Eingeborenen, die das gesehen haben, die haben einen riesen Schrecken bekommen, weil die, das sind so die Momente, wo eine Schlange Angst kriegt und zupackt und sie glitt runter und ins Wasser und weg. Wenn wir da getrunken haben, wenn ihr schon häufiger da wart, ich erzähle trotzdem nochmal die Geschichte, weil die einfach so gut ist. Wir haben Masato getrunken. Masato ist Maniok. Maniok ist sowas wie Kartoffeln. Maniok wird genommen, so eine Art Kartoffel, wird von den alten Frauen gekaut. So lange, bis das so mit Spucke und so, dann wird es in einen Topf gespuckt. Dann kommt da ein bisschen Wasser drauf und jetzt fängt so ein Gärprozess an. So. Und wisst ihr, wie die Geschichte weitergeht? Nachher wird dieser Topf genommen, nicht du kriegst einen Becher und fischst was raus und trinkst, nein, der Topf geht rum. Jetzt waren wir teilweise in Gebieten, wo du fast 100% also Tuberkulose hattest. Das heißt, die haben getrunken, danach haben sie Blut ausgespuckt. Was willst du denn machen, wenn du da lebst? Dann kannst du nicht sagen, oh, fahr doch mal schnell zum Aldi oder so, ne? Hol mal was. Sondern du bist da und es ist brütend heiß im Urwald. Also was machst du? Trinken. Nein. Klar. Halleluja. Da gab es die Gebiete, die absolut Malaria verseucht waren. Wenn wir so im Boot waren, gab es immer Leute dabei, die angefangen haben zu krampfen und zu schwitzen und die nicht mehr bei Sinn waren, vor lauter Malaria. Ich war ein Jahr lang da. Mir ist nichts passiert. Ich habe alles mitgetrunken, ich habe alles mitgegessen. Ich habe keine Malaria-Prophylaxe gehabt. Ich habe es erlebt. Das ist unglaublich, oder? Das ist ein Zeichen. Für mich ist das ein Zeichen, dass irgendwie sagt, ne? Ich weiß, manche von euch, wenn wir so Aktionen als Gemeinde vorhaben, habe ich auch immer ein bisschen Angst. Manche haben auch ein bisschen mehr Angst als ich. Aber ich habe nicht ganz so viel Angst, auch weil ich denke immer, na komm, machen wir mal. Was soll denn schon passieren? Das steht, dieses wird ihnen nicht schaden. Es gibt keine, im Griechisch ist ja eigentlich in Griechisch geschrieben worden, es gibt keine stärkere Verneinung, als an dieser Stelle ausgedrückt wird. Es wird ihnen auf keinen Fall, unter keinen Umständen, nie und nimmer schaden. So, der Paulus erlebt das nachher, ist auf einer Missionsreise, sammelt Holz zusammen, um Feuer zu machen, da kommt eine Schlange raus, eine giftige, die beißt ihn. Alle denken, jetzt stirbt er und er stirbt nicht. Also er steht dafür, dass uns die Gefahren des Lebens, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und den Auftrag ausfüllen, nicht wenn ich einfach immer nur zu Hause bleibe und sage, die anderen sollen mal machen, komm mal vielleicht mal ab und zu oder so, aber immer so, ne? Dann wenn ich wirklich dabei bin und sage, jawohl, ich bin wirklich dabei, weil Jesus selber mir den Auftrag gegeben hat, der Auferstandene, weil es um Rettung der Welt geht. Darum geht es da. mit Menschen, ich bin wirklich dabei, ich fange an zu reden, ich fange an rauszugehen zu neuen Leuten, ich fange an zu taufen, ich mach das. Dann sagt er, okay, du wirst es erleben. Du wirst es erleben. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden wieder gesund werden. So, jetzt machen wir mal einen kleinen Test, so für euch. Ich frage das jetzt einfach mal ab, einfach so zur Ermutigung aller anderen, aber auch von einem selbst, wer schon diese Dinge erlebt hat. Es geht gar nicht um, ob du die schon 10-mal erlebt hast oder einmal oder 100-mal, darum geht's gar nicht. Wenn das einmal erlebt hast, dass du sagst, okay, jawohl, du hast völlig recht, ich habe es erlebt. Wer hat schon mal irgendwie miterlebt, selbst daran beteiligt oder im Umfeld miterlebt, dass ein böser Geist von einem anderen Menschen ausgefahren ist? Mach Arm richtig hoch, guck mal. Ist abgefahren, oder? Okay, wer von euch hat schon mal selber in einer anderen Sprache gebetet oder schon mal miterlebt, dass andere in einer anderen Sprache, die Gott ihnen gegeben hat, gebetet hat? Wer hat das schon mal miterlebt? Oh! Wow! Nee, Olli, jetzt musst du mal umgucken. Jetzt guckt euch mal um. Ja, das tut so weh, ne? Entschuldigung, hätte ich nicht sagen sollen. Aber anscheinend ist die Kraft Jesu immer noch da. Ist er abgefahren. Wer hat schon mal erlebt, dass er oder von jemand anderem, den er gut kannte, sich wirklich durch diese Jesusgeschichte in Gefahren gekommen ist? Sei es finanziell, existenziell, sei es irgendwie gesundheitlich, irgendwie rein. Und er ist bewahrt worden. Wow. Übernatürlich. Hammer. Was fehlt denn noch? Wer hat schon mal eine Heilung miterlebt? Entweder selber, also dass er an sich, oder indem er für einen anderen gebetet hat, dass der es erlebt hat, oder so in seinem näheren Umfeld. Wer hat schon mal eine Heilung erlebt? Jesus damals und heute. Ich habe noch eine Frage. Wer von euch hat hier in der Gemeinde all diese Dinge mehr erlebt, als er sie vorher erlebt hat? Also wenn jetzt einer schon 10 Jahre dabei ist, wenn einer schon 10 Jahre dabei ist, würde sagen, boah, ich habe ehrlich gesagt in den 10 Jahren mehr erlebt als vorher. Oder wenn einer erst ein Jahr dabei ist, würde sagen, okay, aber in diesem Jahr habe ich schon mehr erlebt, als in den ganzen Jahren vorher. Wer hat in dieser Gemeinde schon an diesem Zeichen mehr erlebt, irgendeine Sache, als vorher? Hey, Hammer. Wenn wir wollen, dass Leute Jesus kennenlernen, müssen wir hingehen und von Jesus reden. Wenn ich Bonsais verkaufen will, muss ich wahrscheinlich Bonsais annoncieren, oder? Irgendwie sowas. Wenn ich sage, okay, Jesus, auch diese Dinge, wenn du das sagst, nehme ich sie an. Ich will es erleben. Was muss ich machen? Ich geh einfach los, fang an, darüber zu reden und es anzubieten. Es ist so ganz komisch. Warum denken wir, Tischler, ich habe ja mal Tischler gelernt, muss man 3 Jahre lang lernen? Böse Geister austreiben, das passiert einfach so. Ja? Es gibt ja hier eine Voraussetzung, oder die Voraussetzung, die damals genannt worden ist von Jesus selbst, ist, wir müssen rausgehen und es machen. Aber die eigentliche Voraussetzung hier im direkten Zusammenhang ist aber, die Glaubenden aber werden an folgenden Zeichen zu erkennen sein. Die Glaubenden. Das heißt, an was muss man denn glauben? Und dass er auferstanden ist. Das ist nämlich genau der Zusammenhang. Das ist der Dreh- und Angelpunkt und der Knackpunkt. Glaub ich wirklich, dass der Tod ihn nicht halten konnte? Sondern glaub ich wirklich, dass Gott in Form von Engeln gekommen ist, den Stein weggerollt hat, dem toten Leichnam Leben neu eingehaucht hat, den Ruach, den Geist Gottes, und dass er ihn erweckt hat, auferstanden hat zu einem ewigen Leben, dass er heute zur Rechten Gottes sitzt, so genau wie es hier drin steht. Glaub ich das? Das ist der springende Punkt. Wir sind durch unsere kirchengeschichtliche Entwicklung seit der Reformation ganz stark auf den Tod Jesu fixiert. Und das war damals total richtig vor 500 Jahren. weil der Tod für die Rechtfertigung im Glauben, für die Gerechtigkeit, die uns nur geschenkt werden kann, das geht um Sühne, um Vergebung und so. Und das war für die Gesellschaft damals die Botschaft. Warum? Weil die Gesellschaft eine Frage hatte, wie kriege ich einen gnädigen Gott oder gehen wir nicht doch alle in die Hölle? Das können wir uns gar nicht vorstellen, aber damals war es so. Und deswegen war die Botschaft der Rechtfertigung des stellvertretenden Sterbens Jesu die wesentliche, damals in dem Moment dringliche Botschaft. Die ist immer noch wichtig, noch immer dringlich. Aber interessant ist, dass wenn wir die Predigten aus dem Neuen Testament hören, die nach der Auferstehung gepredigt wurden, er wurde auch von Jesus als dem Gekreuzigten geredet, war theologisch immer wichtig. Aber er wurde als der Auferstandene verkündigt. Warum? Das macht den Unterschied zwischen damals und auch heute. Nicht den Unterschied, sondern die Verbindung von damals und auch hier und jetzt in unserem Leben. Gut, ich habe gedacht, wir sind ja mutig, haben das ein bisschen verstanden, so mit Glauben, ne? Glauben auch verstanden. Wir könnten das jetzt mal ein bisschen einüben. Diejenigen, die so bei der Neukonferenz dabei waren und schon mal ein paar Seminare hier besucht haben und ab und zu im Gottesdienst, die kennen das. Es ist Folgendes. Als erstes frage ich euch gleich jetzt noch nicht, sondern ich sage, gebe das Startzeichen. Wenn ihr sagt irgendwie, okay, ich möchte eigentlich das mit Jesus noch mehr verstehen. Ich habe da schon einiges verstanden, aber ich habe Jesus noch nicht wirklich klar begriffen. Also ich brauche noch mal diese Verkündigung, das wirklich begreifen, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Ne, könnt ihr gleich, nicht jetzt, die Hand heben. Wenn einer dabei ist, der sagt, okay, das habe ich verstanden, aber ich bin noch nicht getauft. Aber ich möchte mich aufgrund des Glaubens mal taufen lassen. Was steht da drin, oder? Wir machen jetzt nur den Bibeltext, wir machen nichts anderes. Dann könnte gleich auch die Hand heben und sagt, ey, ich möchte eigentlich mich taufen lassen. So, wenn's jetzt geht's weiter. Wenn einer sagt irgendwie, ich habe solche Probleme in meinem Leben und nicht seit einem halben Jahr, sondern die ziehen sich durch mein Leben eigentlich schon seit der Kindheit und ich habe den Eindruck, da ist eine finstere Macht in meinem Leben, gegen die ich nicht alleine ankomme. Und die mich immer wieder quält und mich immer wieder einengt und mich immer wieder limitiert und mich immer wieder in so eine Depression bringt. Ne, das ist böse Geister, die dunklen Geister, der kann auch gleich die Hand heben. Wenn jemand sagt, boah, Sprachengebet, ne? Das ist ja sowas noch von spooky, aber es steht drin, warum nicht? Vielleicht wird's mal deinem und meinem Verstand gut tun, mal so einen Sabbat für den Verstand und einen Sabbat für die Zunge kriegen, mal so eine Ruhe und trotzdem ein höheres Niveau zu erreichen, mit Gott zu reden. Der kann gleich auch, die sagt, ich möchte im Sprachengebet weiterkommen. Wenn jemand sagt irgendwie, ich habe im Moment wirklich, ich muss Dinge trinken und essen, so, ne, die wirklich, wenn einer gefährliche Medikamente einnehmen muss, mit gefährlichen Nebenwirkungen, und sagt, und ich möchte nicht, dass die Nebenwirkungen eintreten, der kann die Hand heben. Und wenn einer sagt, ich brauche Heilung, ja, irgendwo, der kann gleich die Hand heben. So, das wird der erste Part sein. Und der zweite Part, der ist dann genauso wichtig, dass wenn du nicht die Hand gehoben hast, aber sagst, okay, und ich glaube, dass es den Auferstanden, dass er wirklich da ist. Die Geschichte geht weiter. Mit ihm geht die weiter. Ne? Da gibt's eine Kooperation bis heute mit mir. Ne? Dann mache ich dir danach den Mut, zu einem hinzugehen, der die Hand hochgehalten hat. Du weißt nicht, weshalb er die Hand hochgehalten hat. Ist doch egal. Kann ich jemanden zum Glauben führen? Also mit meiner Weisheit kann ich sowieso nicht. Kann ich irgendwie die anderen Dinge machen? Kann ich auch nicht. So, in mir. Aber es heißt dann hier, ne, dass wir es im Namen Jesu machen, in seinem Auftrag. Um mehr geht's nicht. So, dann würde ich dich gleich bitten, dass du dich zu jemandem hingesetzt, und ihr könnt auch gerne zu zweit oder zu dritt sein, der die Hand hebt. Ja? Und dann leite ich euch nochmal kurz an, wie wir beten können. Und dann beten wir relativ kurz, das dauert nicht lange, weil es geht ja nicht um Länge oder Lautstärke, ne? Sondern es geht ja einfach so irgendwie im Namen Jesu. Ich meine, ist er auferstanden oder nicht? Ups, da war doch was. Ist er, ne? Ist er auferstanden? Er ist da. Was hat Jesus damals gemacht? Hat er Kranke geheilt? Ja, ne? Ich finde das immer so witzig, wenn man sowas macht. Dann, ich weiß, in dem einen oder anderen Kopf geht jetzt ab, oh, das wird überbetont. Ich meine, haben wir gerade die Bibel gelesen? Ne? Wenn es jetzt nicht in der Bibel stehen würde, würde ich sagen, ja, das ist schräge Nummer. Oder? Aber jetzt steht einfach in der Bibel drin, ne? Wenn man mir vorwerfen will, ich würde das überbetonen, dann muss es Jesus auch vorwerfen. Was hat Jesus gemacht? Dann hast du den Vorwurf Jesus gegenüber. Jesus, das ist mir zu spooky. Da bist du mir zu fremd. Das ist okay, ihm das zu sagen. Aber es ist was anderes, ob ich als Vorwurf das formuliere oder sage, du bist mir fremd, aber irgendwie habe ich da was noch nicht begriffen. Ich habe auch Dinge noch nicht begriffen. Wirklich. So Dämonen austreiben, denke ich auch immer, oh, Dschungel. So, ne? Aber er hat es gesagt und er ist da auferstanden. Und er will sich auch heute diesen erfahrbaren Gottesbeweis für Menschen in mir und dir immer und Menschen um uns herum immer noch geben. Den Geschichtlichen hat er gegeben. Er möchte den anderen auch geben, damit es auch hier und jetzt wirklich, wir öffnen uns Jesus. Wir richten unser Herzen nach ihm aus. Und dann überlassen wir ihm, was er macht. Ja, so wie er es macht. Okay, bis Musik? Ja, ich muss das erstmal, wir müssen das erstmal hier so ein bisschen, ja, aber gut. Aber vielleicht könnt ihr auch mit beten. Ich hätte euch viel lieber beim Beten dabei. Ja, ja. Wenn du, ja, macht's wie ihr wollt. Alles gut. Jeder darf hier, komm, Freiheit für Deutschland. Wer sagt, jawohl, ich möchte Jesus da nochmal mehr erleben, sei es irgendwie, ich muss das nochmal mehr mit ihm begreifen, ich hab's noch nicht, oder ich bin an dem Thema Taufe noch nicht weiter und ich möchte mich da nochmal Sprachengebet, irgendwelche tiefen Belastungen mal rauskriegen, Thema Heilung, Thema Bewahrung. Wer sagt von euch, hey, ich möchte mich da öffnen, ich riskiere mich, was habe ich zu verlieren? Okay, vielleicht steht ihr mal auf. Dann können wir euch besser sehen. Vielen Dank. Jetzt müsst ihr anderen, ihr müsst euch ein bisschen umgucken und euch so zuordnen. Ja? Geht mal zu den Leuten hin und wenn ihr da seid, leite ich euch gerade an, wie ihr weiterbetet, wie ihr anfangt. Also ihr müsst euch erstmal nur zuordnen. Geht mal so Männer zu Männer, Frauen zu Frauen, genau, Frauen zu Männer, alles okay, aber dass man da nicht alleine ist. Schön, Olli, dass du mitmachst. Guck mal gerade, dass jeder jemanden hat. Wenn einer aus eurer Kleingruppe dabei ist, Leute, lasst euren Kleingruppenfreund nicht hängen. Ja, glaubt miteinander. Schön. Jetzt frage ich mal, ist noch jemand unversorgt? Nee, jeder hat jemanden? Okay. Also, wir machen uns noch mal ganz bewusst, wir können hier mal gar nichts. Wir machen das nur, weil wir glauben, dass Jesus auferstanden ist, der Sohn Gottes. Sonst würden wir das gar nicht machen. Wir glauben wirklich, er ist da. Und wir wenden uns an ihn mit unserem Inneren. Und wenn du gleich betest, dann mach dir nochmal bewusst, dass Christus in dir ist durch den Heiligen Geist. Er hat Wohnung in dir genommen. Nicht um ab und zu mal kurz da zu sein, sondern er wohnt in dir und er wohnt auch jetzt in dir. Und er wohnt auch nach dem Beten und heute Nachmittag wohnt er immer noch in dir. Der verlässt dich nicht. Er ist einfach gerne in dir. Und er möchte jetzt einfach so nochmal diese Kraft mitgeben. Du musst die Kraft gar nicht spüren, wenn du betest. Sondern derjenige, der empfängt. Und wenn du aufgestanden bist mit einem Anliegen, dann kannst du gleich dieses Angebet, dein Anliegen kurz sagen. Wir haben mal gehört, immer 5 Worte. Es können auch 2 Sätze sein, aber keine 5 Sätze. Wenn es Sprachengebet ist, dann sagt, ich würde gerne in Sprachen beten. Punkt. So. Und dann legen wir die Hand auf. Ich hoffe, dass es okay ist. Und dann beten wir genau dafür. Und wenn jemand für Sprachengebet zum Beispiel das Anliegen hat, können wir danach noch mal ermutigen, sagen, möchtest du jetzt den Anfang probieren? Und wenn du selber in Sprachen reden kannst, dann fang du selber an, der gebetet hat. Mach ihm das mal vor. Die Sprache wird ganz anders sein. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn es in dem Moment nicht passiert. Als für mich für Sprachengebet gebetet worden ist, da habe ich dann erstmal nichts gespürt, aber ich bin nachts wach geworden. Und habe in Sprachen gebetet. Bin wach geworden, habe gebetet. In einer Intensität, Ich habe in dieser Intensität nie wieder in Sprachen so gebetet. Kann ich euch auch sagen. Aber heute bete ich mehr in Sprachen. Aber in dieser Intensität von damals. Also seid da ganz offen in dem, was passiert. Aber fragt ruhig, was hast du gespürt oder was spürst du? Und es kann sein, dass jemand für Sprachen sagt, ich hätte gerne die Sprachen gebeten und hat es nicht gekriegt. Dann fragt, hast du was anderes gespürt? Und vielleicht kann der auf einmal sagen, ich habe zum ersten Mal verstanden, dass Jesus wirklich lebt, obwohl ich nicht in Sprachen gebetet habe. Also seid da ganz offen, was der Geist Gottes tut. Aber Jesus ist da. Die Menschen, für die Menschen damals war Jesus nie kalkulierbar. Die haben ein Anliegen gehabt und dann ging es irgendwie immer ein bisschen anders mit Jesus weiter, aber immer besser. Und darum geht's jetzt auch. Okay? Prima. Also, ihr sagt irgendwie so ganz kurz, was euer Anliegen ist. Legt die Hände auf. Im Auftrag Jesu sprecht ihr das aus. Und wenn ihr es ausgesprochen habt, seid dann einen Moment stille und sagt, spürst du irgendwas? Und wenn noch keine Heilung eingetreten ist oder so, dann sehe ich dann nochmal die Hand auf und sagt, und sie wird kommen, ich spreche es dir zu. Okay. Betet ruhig weiter, wenn ihr noch nicht fertig seid. Aber wir stehen alle auf, stellen uns unter den Segen Gottes. Ihr betet ruhig weiter, wenn ihr weiter beten wollt. Kann man ruhig die Musik auch weitermachen. Das ist schön. Machen wir ruhig die Musik weiter. Das ist so schön. Jesus, du warst damals schon unglaublich. Und mein Gefühl ist, dass du heute noch unglaublicher bist, weil es auf einmal mich selber angeht. Mein Leben, unser Leben. Wir danken dir für all die Momente, die du schon geschenkt hast, wo wir dich auch in Kraft erleben konnten. In Kraft der Errettung, des Erkennens, des Rausgehens und Bezeugens, des Sprachenredens und all dieser Zeichen. Und wir danken dir, dass du anscheinend in den letzten Jahren in unserem Leben mehr getan hast, als vorher da war. Anscheinend kannst du als Auferstandener immer wieder neu Kraft und immer mehr Kraft in uns entwickeln. Anscheinend bist du wirklich mit uns unterwegs. Anscheinend bist du wirklich der Mann für den Marathon. Der Mann, der mit uns geht bis ans Ziel und darüber hinaus. Wir ehren dich. Du bist, nicht nur warst, du bist wahrhaftig, wirklich der Sohn Gottes. Danke, dass du in diesem Segen bei uns bist. Wir ehren dich. Amen.